Preis. Ja, einen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, Vater unser, das Gebet, wahrscheinlich hat das jeder von euch schon mal gesprochen, oder? Wer hat das schon mal gebetet, das Vater unser? Ja, spätestens bei irgendeiner Beerdigung oder so hat man das bestimmt schon mal gebetet. Und ich starte mal mit einer provokanten Aussage. Wie du betest, zeigt dein Gottesbild. Wie wir beten, zeigt, was in unserem Herzen ist, wie wir Gott sehen, wie unser Glaubensleben auch ja, sich ausdrückt im Alltag. Und wenn man mal Leuten beim Gebet zuhört, eigentlich sollte man das ja nicht machen, denn jeder ist ja dann mit sich und Gott beschäftigt, aber man erlebt, was diese Person gerade in dem Herzen bewegt, wie man über Gott und die Welt denkt. Und manchmal ist das spannend, wenn man mal in der Gebetsgemeinschaft ist und einfach mal zuhört, wie Menschen beten. Ich erinnere mich in meinen ersten Jahren, wo ich Christ geworden bin und man dann verschiedene Kontexte erlebt hat, wo Menschen mit Jesus unterwegs waren. Ich bin in einer etwas strengeren Gemeinde zum Glauben gekommen und da waren immer die Gebete doch manchmal ein bisschen sehr gestelzt, so man achtete genau auf die Wortwahl, man hatte ganz viele Bibeltexte, die immer zitiert wurden und dann war ich auf einer Jugendfreizeit und auf einmal fingen junge Leute an, ach lieber Papa, du bist so genial, so Hammer, so großartig. Und das war für mich erstmal so eine kleine Challenge, wo ich dachte, kann man wirklich so beten? Und vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, wo du dachtest, boah, was, wie beten Leute? Sag mal, spannend zuzuhören, wenn man mal andere Gemeinden besucht. Mache ich euch Mut, das mal zu machen und auch mal hinzuhören, wie beten Menschen? Und genauso hatten das auch die Jünger damals. Sie kannten das jüdische Gebetsleben, kannten wie Rabbis beten, wenn sie in der Synagoge waren. Sie waren es gewohnt, Gebete zu hören und dann erlebten sie Jesus. Und Jesus, der betete anders. Nicht nur irgendwie in seinen Formen, sondern vor allen Dingen tief, echt, nah. Und man merkte bei ihm, dass er mit Vollmacht betete, dass er eine intime Beziehung zu seinem Vater im Himmel hatte, dass er so vertraut war und die Jünger sagten, ey Jesus, so wie du betest, lehre mich das. Lehre mich zu beten. Und das ist so das erste Schöne, was wir mitnehmen dürfen. Man kann beten lernen. Das ist etwas ganz Großartiges, dass man lernen kann, wie man eigentlich betet. Und dann auf diese Frage hin kommt das Vaterunser. Und ich lese es noch mal ganz kurz vor, ihr habt es ja schon gesungen, habt es sicherlich verinnerlicht und wenn ich euch heute Nacht oder jetzt morgen früh um 3 Uhr nachts wecke, könnt ihr das bestimmt wiedergeben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das Gebet, Matthäus 6, wer es gerne nochmal nachlesen will, das Gebet wirklich von Jesus zu lernen und dass es ja nicht nur Worthülsen sind. Und das ist ja, Kerstin und ich unterhielten uns so ein bisschen darüber, wie kam es eigentlich dazu, dass so in freien Gemeinden das Vaterunser ja doch ausgeklammert wurde. So über viele Jahre so den Schatz, dass eigentlich dieses Gebet mit sich bringt, dass man ganz bewusst gesagt hat, boah, wenn die Landeskirche so betet, wir nicht, wir sind anders, wir beten nicht. Dabei totaler Schwachsinn, weil das ja so ein großartiges Gebet ist. Aber die Gefahr dahinter ist natürlich, wenn man es einfach nur runterrasselt, wenn man es einfach nur so für sich hin plappert und Worthülsen benutzt und, Klammer auf, das kann mit jedem Gebet, mit jedem Gottesdienst, mit jedem Bibeltext genauso passieren. Es geht darum, das mit Leben zu füllen. Und ich möchte uns heute diesen Text nochmal so ein bisschen näher bringen, nochmal ein paar Hintergrundinformationen liefern und vor allen Dingen uns immer wieder zu fragen, wie können wir das im Alltag leben? Der erste Teil, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und hier, wie ich eingangs schon gesagt habe, zeigt Jesus ganz deutlich seine Beziehung, die er zu Gott hatte. Auf der einen Seite das Vaterherz, das er ganz intim, wenn man diese Worte mal benutzen darf, mit Gott gesprochen hat. seine tiefsten Ängste, Sorgen, Nöte, seine ganzen Empfindungen mit dem Vater im Himmel geteilt hat. Und auch das dürfen wir als Christen übernehmen. Aber Vater, so wird es uns vorgestellt, wir dürfen Papi, ganz liebevoll mit ihm reden. Wir dürfen ihm unser Herz inhalten, über die Dinge sprechen, die uns bewegen, die uns Not machen, die wir uns wünschen. Und Gott möchte es, dass wir eine ganz vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben. Aber zeitgleich kommt dann der zweite Satz, geheiligt werde dein Name. Und diese beiden Aspekte in der Gottesbeziehung, liebevolles Vaterherz, der das Beste für dich und für mich will, der an deinem Leben interessiert ist, der sich deine Sorgen zu seinen eigenen macht. Genauso eben die Heiligkeit. Ein Moment in seiner Gegenwart und der Mensch, der ohne Vergebung Jesu ist, muss sterben. Diese Aspekte dürfen niemals gegeneinander ausgespielt werden, sondern sie gehören zusammen. Dass wir das auch in unserem Gottesbild tief verankern, und ich hoffe, das ist Teil deines und meines Lebens, dass wir sagen, wir haben einen so liebevollen Vater im Himmel, der sich sorgt, der sich kümmert und gleichzeitig einem heiligen Gott, dem wir gehören dürfen. Und das darf mit unserer Sicht auf die Welt ganz viel machen. Einmal für das Persönliche, dass wir sagen, wir haben jemanden, der sich kümmert, aber dieses ganze Weltgeschehen, dieses Chaos, was wir jeden Tag lesen müssen, dass wir diese Sicht haben, der heilige Gott, der spricht recht. Der wird all die ungesühnten Dinge, die irgendwie unter den Teppich gekehrt worden sind, wo Menschen so ein unfassbares Leid angetan wurde, wird irgendwann offenbart werden und der heilige Gott wird recht sprechen. Und das ist so der erste Part, wenn wir zu Gott kommen. Mit unseren alltäglichen Dingen dürfen wir ihm die Sachen sagen und hoffentlich auch, dass ein bisschen diese Liebesbeziehung, nicht nur ein bisschen, sondern das ganz stark ausgeprägt sein darf. Wir so mit Gott reden dürfen, wie ein liebevoller Vater, der das Beste für uns will und gleichzeitig einen Respekt vor ihm zu haben, eine tiefe Erkenntnis seiner Heiligkeit, dass er so mächtig ist, dass er über allen Dingen steht, dass er nicht klein zu reden ist und dass er der Retter und Richter dieser Welt ist. Und ich glaube, das darf sich in unseren Gebeten zeigen. Und wir haben das schön in den Liedern, einmal dieses geheiligt werde dein Name, dann liebevoller Vater, und dass sich das durch unser Glaubens- und Gebetsleben ziehen darf. Das ist so das Erste, was ich so daraus uns mitgeben möchte. Wie siehst du Gott? Als liebevoller Vater und hoffentlich als unfassbar heilig, der über diese Welt und über dein Leben regiert. Das Zweite ist, was sich daran anschließt, dein Reich komme. Das Reich Gottes, das wisst ihr sicherlich, ist natürlich kein politisches System, kein äußeres Machtgefüge, auch wenn die Jünger sich das damals gewünscht haben, dass Jesus mal so sein Reich so richtig aufrichtet, sein Königsreich, dass er die Römer rausschmeißt aus dem Land. Und das Reich Gottes beginnt im Verborgenen, in dem Glaubensleben, in der Beziehung zu ihm. Und das ist manchmal so ein bisschen, wenn man das so betet, Herr, dein Reich komme, mach doch endlich mal was. Hast du nicht die Nachrichten gesehen? Soll ich dir mal mein Bild-App zeigen oder Tagesschau-App oder Spiegel-App? Liest du auch die Nachrichten? Ich könnte sie dir mal vorlesen, was los ist. Wieso kommt dein Reich dir nicht? Und dann ist es so, dass Jesus sagt, durch dich als Jünger Jesu soll das Reich Gottes sich ausbreiten. Durch uns als Gemeinde, als Kirche, als einzelne Gläubige sagt er, ich stell dich in diese Welt, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist mir in den letzten Wochen und Monaten nochmal so groß geworden, wo ich so denke, boah, diese Aufgabe, diese Verantwortung, das ist schon eine Riesenbürde. Aber zeitgleich gibt mir das immer ein ganz wunderbares Sendungsbewusstsein, nenne ich es mal. Dass ich nicht irgendwo nur als Jens Kehlen auftauche, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo im Freundeskreis unterwegs bin oder wenn ich Beerdigungsreden halte oder wo auch immer ich dann unterwegs sein darf, dass ich nicht nur sage, ich bin nur Jens Kehlen, sondern ein Repräsentant Gottes. Manchmal ist die Bürde ein bisschen groß, aber es hilft, einen immer wieder zu sagen, boah, ich bin hier ein Vertreter für Jesus. Ich bin jemand, der das Reich Gottes durch seine Art, wie er ist, durch das, was er sagt, was er nicht sagt, was er tut, auf dieser Welt sichtbar macht. Und ein guter Bekannter aus unserer Gemeinde hat einerseits einen Pastorendienst bei uns und hat eine Firma, die IT-Dienstleistung anbietet. Und er erzählt letztes Mal so vollmundig, dass er sagt, sein Anspruch ist als Unternehmer, jeder Mitarbeiter bei ihm, ob er Christ ist oder nicht, soll erleben, dass Reich Gottes gelebt wird. Das fand ich schon eine Aussage. Was heißt das konkret? Dass er sagt, der Mensch zählt vor Profit. Ganz bewusst, dass wir Werte hier leben, die anders sind. Und man müsste mal so ein bisschen Mäuschen spielen, wie das denn jetzt im Alltag gelebt wird. Aber ich finde diese Haltung, diese Einstellung bombastisch. Da, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir dieses Bewusstsein haben, ich darf Reich Gottes repräsentieren. Wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, deiner Familie, Arbeitsplatz, Freundeskreis, egal wo du bist, in der Stadt, beim Einkaufen, du gehst nicht einfach nur als Tobi, gehst du nicht nur in Akzenta, als Reich Gottes Verkündiger. Was für eine Hammer-Aufgabe. Manchmal ein bisschen schwer die Bürde, aber eine unfassbare Gelegenheit zu sagen, dein Reich komme. Und ich glaube, dass Jesus sagt, ja, ich in dir, in der Form des Heiligen Geistes, durch dich. Das dritte ist, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel, die gute Nachricht ist, da ist Gottes Wille zu jeder Zeit, jeder Sekunde, jedem kleinen Augenblick präsent. All das Gute, was man sich nur ausdenken kann, im Himmel. Kein Leid, keine Krankheiten, kein Streit, keine Eifersucht, keine Nöte, nichts. Alles ist perfekt im Himmel. Und dieses Gebet, was Jesus hier sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist etwas, wo wir sagen, wir wollen, dass wir unseren Willen, unseren persönlichen Willen, Gottes Willen unterordnen. Dass wir eine Haltung haben und sagen, es wird niemals so wie im Himmel werden hier auf Erden, das ist uns wahrscheinlich klar. Aber unsere Haltung darf sein, ich möchte mich dir, Jesus Christus, dem lebendigen Gott, unterordnen, dass dein Wille geschehe. Und dass dann Sorgen, Nöte, Ängste weichen dürfen. Soweit die Theorie. Aus der Praxis. Gestern haben wir ein bisschen Gartenarbeit machen dürfen oder müssen. Die Nachbarn hatten gesagt, wäre mal schön, ein bisschen Bäume zu schneiden. Und unser Vermieter, der Ingo aus unserer Gemeinde, der kam auch, um beim zu helfen. Und da kommt man natürlich so ein bisschen ins Gespräch. Man arbeitet miteinander. Und wir haben dann sein Haus gemietet. Und dann dürfen wir da jetzt genau wohnen, sind sehr dankbar dafür. Und dann sagt er so im Nebensatz, ja, also meine Tochter wird jetzt bald hier hochziehen. Und ja, braucht euch keine Sorgen machen, wir gucken gerade, wo sie unterkommen kann mit ihrer Familie. Und dann ratterte der Film bei mir. Okay, du wirst rausgeschmissen, sitzt mit der Familie auf der Straße, der Vermieter braucht das Haus für sich. Und auf einmal kam dieses Karussell, zack, 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 drehte sich. Ganzen Tag bis zum Abend, wir waren mit Freunden aus der Kleingruppe, waren wir auf den Geburtstag eingeladen. Und dann sagt er, Jens, du bist so still. Und dann erzählte ich so ein bisschen, was mich gerade so bewegt. Dann sagt er, du Jens, mal ganz ehrlich, Gott hat euch auch hierher gerufen. Sollte sich das aber ändern, dann wird Gott doch eine andere Lösung haben. Und ich dachte mir erstmal, boah, der fromme Schwätzer, brauche ich jetzt diesen Spruch? Aber es hat so viel mit mir gemacht, es hat so mein Herz bewegt, dass ich dachte, ja klar, wenn ich sage, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen, dass Gottes Plan immer besser, immer größer, immer wunderbarer ist, als wie ich mir immer vorstelle, wie mein Leben zu funktionieren hat. Wie entspannt dürften wir dann eigentlich durch das Leben gehen? Und wie gesagt, das ist so ein Lernprozess, dass wir das immer wieder sagen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Nicht wie ich mir vorstelle, dass mein Leben funktioniert. Wo ich lebe, wie ich lebe, was ich alles meine, brauchen zu müssen, um ein glückliches und schönes Leben zu haben. Immer wieder zu sagen, Gott, du bist der, der mein Leben führt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und wenn wir uns dann Jesus angucken, wie er im Garten Gethsemane genau das Gebet hat, er wusste, er würde sterben und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Abraham, der Isaak bereit war zu opfern, seinen Sohn, und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so ein Glauben, so eine Treue, so eine Hingabe, das wünsche ich mir. Und das wünsche ich mir für dich, für uns alle, dass wir so eine Haltung haben und so unser Leben führen. Nicht mein Wille, Jesus, soll geschehen, dein Wille. Wo ist es vielleicht auch bei dir gerade dran, mal deine Pläne bewusst Gott hinzuhalten? Mal ganz bewusst zu sagen, nicht was du dir wünschst, oder sagen, Gott segne meine Pläne. Segne das, was ich vorhabe. Tu dein Gutes und setz die Steine richtig, lass mich die richtigen Kontakte finden, sondern einfach, nicht einfach, sondern ehrlich zu beten, dein Wille geschehe. Lass mich ihn erkennen, lass mich ihn dann gehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann geht's weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das dürfen wir erweitern. Nicht, ob es eine leckere Bohnensuppe ist, wie in der Vesperkirche, oder dein Leberwurstbrot, was du dir gewünscht hast. Da hast du dich, aber kannst du vielleicht später essen. Aber dass man sich das vor Augen führt. Wir dürfen Gott mit all den Dingen, all das, was uns bewegt, unseren Sachen, die wir brauchen, Tag für Tag, immer wieder anflehen und ihn bitten, dass er uns versorgt, dass er uns führt, dass er bei uns ist. Und das Spannende ist, dass Gott uns da manchmal auch ein Stück weit, glaube ich, prüfen möchte, komme ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Wenn wir das Volk Israel uns angucken, wenn sie in der Wüste waren, sie hatten Manna, also dieses Zauberbrot, nenne ich es mal, dieses besondere Brot, was jeden Tag da war, am Abend verschimmelt. Und er sagt, ihr sollt nur das sammeln, was ihr für den täglichen Gebrauch haben müsst. Dann wird es, andere, die Israeliten sagten dann, ach du, Gott kann viel erzählen, ich sammle mal ein bisschen mehr. Ich muss mal hier mal ein bisschen raffen. Ich muss mal da ein bisschen aufbewahren. Am nächsten Morgen, ihr kennt sicherlich die Geschichte, verschimmelt, nicht genießbar. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder an so Weggabelung führt. Er sagt, ich gebe dir heute, was du brauchst. Nicht für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Heute vielleicht den Frieden, heute vielleicht die Versorgung, wenn es praktisch ist. Heute das, was du brauchst. Und das ist manchmal so ein bisschen, gerade wir Deutschen, wir lieben ja das Thema Absicherung, Lebensversicherung, an all die ganzen Dinge, die wir haben. Alles sicherlich nicht schlecht. Aber doch kann es uns dazu führen, dass wir uns nur darauf fokussieren. Oh, die Tesla-Aktie, die Hälfte verloren. Der Dow Jones runtergegangen. Ach, du liebe Zeit, was Trump da macht mit den Zöllen. Was wird mit meinem Aktienportfolio werden? Ach, du liebe Zeit. Und dass wir dann nur auf die Dinge vielleicht schauen, vielleicht bist du so getrieben, und dann vergisst, hey Gott, du bist doch derjenige, der mich Tag für Tag versorgen wird. Du bist derjenige, der mir verheißen hat, mein tägliches Brot gibst du heute, du wirst mich niemals im Stich lassen. Kein Tag, keine Sekunde. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder zusprechen, wie mein Freund von gestern Abend, der gesagt hat, Jens, was sorgst du dich denn? Gott hat dich doch so lange geführt. Er wird dich auch in Zukunft nicht im Stich lassen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann geht's weiter. Diese Gebete waren, ich sag mal, der erste Part, was wir gebetet haben oder was das Vaterunser ausmacht, ist viel die eigene Haltung zu Gott, die Sicht über die Welt, was einem persönlich ausmacht. Aber dann geht Gott immer noch einen Schritt weiter und Jesus sagt uns, jetzt geht's auch um das Zwischenmenschliche. Du sollst auch füreinander, sage ich jetzt mal, beten, und dann heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Menschen zu vergeben, das ist das Einmaleins, das wir als Christen immer wieder manchmal durchbuchstabieren müssen, aber dass wir lernen sollen, zu vergeben, ein vergebungsbereites Herz zu haben. Wie Jesus das am Kreuz in Excellence, wenn man so sagen kann, gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz in der dunkelsten und schrecklichsten Stunde hatte den Blick für die anderen. Hatte noch seine Jünger im Blick. Kümmer dich um die Mutter. Kümmer dich. Johannes hatte die Jünger im Blick, hatte die Menschen im Blick. Und sagte noch, die ihm das Schrecklichste angetan haben. Körperliche Leiden, seelische Leiden. Ins an Kreuz genagelt haben, sagt er, Vater, vergib ihn. Und so lesen wir natürlich von diesen krassen Glaubenshelden im Laufe der Geschichte. Corrie ten Boom, sicherlich ein Begriff für einige von euch. Bonhoeffer im Weltkrieg, die so viele menschenverachtende Dinge erlebt haben. Corrie ten Boom, die gesehen hat, wie KZ-Wärter sich an ihre Schwester vergangen haben. Und die dann vergeben konnte. Was für ein Glaubenszeugnis. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch das ist ein Thema, da kann man Wochen, Monate, Jahre drüber sprechen. Aber es ist die Haltung, das Gebet, das Jesus uns hier lehrt. Unsere Schuld zu vergeben. Und auch das ist etwas, was sich immer wieder durchziehen darf. Nicht nur einmal, wenn man erkannt hat, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Gnade, deine Vergebung, sondern dass es ein täglicher, ein ständiger Akt ist, immer wieder Gott sein Herz hinzuhalten. Vergib mir. Dieses Bewusstsein zu haben und nicht in dieser Arroganz zu sein, ach du, ich habe mein Leben gut im Griff, alles safe, alles super. Zu sagen, Gott, vergib mir. Ich möchte ein weiches Herz bewahren. Und dann auch zu beten und hilf mir, würde ich es vielleicht mal so ein bisschen weiter formulieren, anderen zu vergeben, die auch schuldig an mir geworden sind. Wir kommen langsam auf die Zielgerade von dem Gebet und wir merken, es wird immer, immer ein bisschen tiefer und da steckt so viel drin, so viel Kraft, so viel Power, wenn wir das wirklich versuchen zu leben. Dann geht es nämlich weiter. Führe uns nicht, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Abschnitt, der hat mir lange Kopfschmerzen bereitet. Wenn man die ganze Bibel liest, Jakobus sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht selbst niemanden. Also, was heißt das jetzt? Versucht Gott gerne? Hat er Lust, so dich mal so richtig auf die Probe zu stellen und mal zu gucken, na, wie kann ich denn mein kleines Kind mal so zum Fallen bringen? Wird so ein bisschen dem widersprechen, unser Vater im Himmel. Jetzt muss die Dora und Walter eigentlich mal hier in Aktion treten. Wenn es richtig heißt, heißt es hier Pirasmos. Und bitte? Pirasmos. Und es kann nicht nur Versuchung, sondern eben Prüfung bedeuten. Also, dass Gott nicht versucht, aber dass es ganz bewusst auch Situationen gibt, wo Gott uns prüft und nicht als dieserjenige, der so die Marionetten so ein bisschen spinnt und guckt, ach, wie weit kann ich noch meine Kinder irgendwie bringen? Aber ganz bewusst, dass unser Glaube stark wird. Im 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Also Glaube wird geprüft, wird getestet. Er wird auch, Gott steht treu zu euch, er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Und wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Und in dieser Kombination macht dieser Abschnitt unfassbar Sinn. Wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn wir ernsthaft ein Herz haben und sagen, ja, ich möchte dir folgen, ist es so sicher wie das Amen in der EFG Heilinghaus, dass der Glaube getestet wird. Dass Glaube immer wieder herausgefordert wird, dass wir immer wieder in Situationen vielleicht uns manchmal selber bringen, aber sie Gott auch bewusst zulässt, wo wir das mal in der Praxis leben. Manchmal vielleicht auch müssen, aber immer mit der liebevollen Prämisse zu sagen, du sollst besser werden, du sollst stärker in deinem Glauben werden. Mein Sohn, der Jonah, der ist jetzt total im Fußballfieber, sammelt alle möglichen Karten, die man nur von jeder Mannschaft kommt. Jeden Tag liest er mir vor, wen er alles hat und ist jetzt total begeistert und will immer Fußball spielen. Und die ersten Schüsse, die waren, gering gesagt, kam nicht an, sagen wir mal so. Die kam nicht so richtig aufs Tor, sie flog irgendwo sonst hin und dann wird ihm Stück für Stück immer besser. Und dann machen wir so ein bisschen Fußballtraining, ne, so ein bisschen Pässe spielen und so weiter. Und so ist mein Bild immer, wenn ich darüber nachdenke, ich könnte meinem Sohn ja jetzt den Ball abnehmen und ihn immer wieder ins Tor werfen. Zack, ach, du hast 10-0 gewonnen und er wird sich freuen und sagen, Papa, mit dir spiele ich nur noch. Und dann immer mal so ein bisschen den Druck erhöhen, da mal ins Gegenpressing zu gehen, wenn ihr keine Fußballaffin seid. Aber versteht, was ich meine. Mal so ein bisschen so herauszufordern, besser zu werden. Und genauso, glaube ich, hat Gott das mit uns im Sinn, dass es in unserem Glauben geht. Dass wir immer stärker werden dürfen. Dass du Jahrzehnte, wenn du mit ihm lebst, dass du Prüfungen vielleicht von Gott bekommst, die du am Anfang nicht bestehen würdest, aber der sie dir jetzt gibt, weil er weiß, dadurch wirst du stärker. Und dann wird er nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Ich komme zum Schluss. Und dann kommt der letzte Ausspruch. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das ist etwas, was ebenfalls unser Gebetsleben ausmachen darf, eine Haltung des Lobpreises. Was wir eben gehört haben und gleich noch weiter tun werden, ist Gott zu loben. Und das ist ein Thema, auch da möchte ich gerne noch ein bisschen reinpieksen, weil es mir so ein Anliegen ist. Und was ich selber so oft bei mir erlebe, ich weiß, ein paar Wochen ist es her, war im Gottesdienst und habe gedacht, oh ja, so betest du Gott an. Und dann war eine Sängerin, die hat unfassbar schief gesungen. Also nicht so schön wie andere, was wir halt genießen dürfen. Also es war für mich auch als nicht so musikaffin Verständigen, war es unfassbar schief. Und ich kam nicht in die Anbetung und ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, so kann ich nicht anbeten. Das geht nicht. Und ich merkte, so wie der Heilige Geist in mein Herz sprach und sagt, Jens, du bist nicht hier, um ein Konzert zu bewerten, um zu sagen, deine Noten zu verteilen, wie gut oder wie schlecht jemand singt, sondern um mich zu loben. Und das hat so tief bei mir eingebrannt. Die Form kann variieren, wenn wir sitzen, auch gut, manche stehen, Arme nach oben, manche tanzen, ist ja also ein bisschen Typ und Persönlichkeit, gemeindeabhängig. Ich glaube, dass Gott uns da auch Dinge auch so schenkt, wie wir es brauchen. Aber dass wir immer wieder sagen, Lobpreis, Musik, Anbetung ist nicht nur für unseren Geschmack, sondern weil Gott es verdient. Ihm alle Ehre. Und warum macht er das? Wenn du mal ganz tief in die Bedeutung von Lobpreis reingehst und mal ganz naiv fragst, warum braucht Gott das eigentlich immer gesagt zu bekommen, wie toll er ist? Wenn du jetzt mal ganz frech das auf den Punkt bringen würdest, braucht er das jeden Tag gesagt zu bekommen, wie super er ist, wie stark er ist, wie heilig er ist? Wachsen dann seine Schultern? Ist er dann irgendwie mehr von sich überzeugt? Entschuldigung, nicht blasphemisch werden, aber wenn man nochmal ganz bewusst sagt, warum braucht Gott den Lobpreis? Er installiert es, weil wir Menschen gemacht sind in seinem Bild und der Mensch immer etwas zum Anbeten braucht in seinem Leben. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ist es nicht Gott? Ist es vielleicht Selbstverwirklichung heutzutage? Ist es vielleicht Geld? Sind es vielleicht Menschen? Sind es vielleicht Kinder? Sind es vielleicht dies, das, dies, jenes? Der Mensch ist darauf angelegt, etwas anzubeten in seinem Leben. Für etwas zu leben, was über ihn hinausgeht. Und wenn es nicht Gott ist, dann wird etwas anderes diesen Platz einnehmen. Und deshalb ist Jesus so deutlich und sagt, du sollst, nicht ich rate dir, ich empfehle dir, wenn du dich heute danach fühlst, dann mach es so. Nein, er sagt, du sollst deinen Herrn anbeten und ihm alleine dienen. Und das ist etwas, glaube ich, was wir wieder neu lernen dürfen, wenn wir in das Vaterunser denken. Ein Lobpreis. Egal wie wir uns fühlen, nicht zu sagen, Gott, ich brauche erstmal 50 Lieder, um uns irgendwie in Stimmung zu singen und zu bekommen. Ich brauche die beste Sängerin, ich brauche jeden Morgen die Anna, die am Bett für uns singt und uns in Lobpreis führt. Sondern ganz bewusst zu sagen, nein, es geht um eine Haltung, eine Herzenshaltung. Und dann vielleicht so zu beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Du bist mein Papa. Du liebst mich so leidenschaftlich und du bist unfassbar heilig. Dein Reich komme. Ich bitte, dass dein Reich sichtbar ist, dass du mich sendest als dein Repräsentant in dieser Welt. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich möchte meinen Willen dir unterordnen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Versorg du mich. Führ mich an den Punkt, wo ich dir vertraue. Du bist mein Versorger. Vergib uns unsere Schuld. Meine Schuld, jeden Tag. Und ich möchte lernen, anderen zu vergeben, ein weiches Herz zu bewahren. Und führe uns dann nicht in Versuchung. Lerne mich in den Prüfungen standhaft zu werden. Erlöse mich von dem Bösen. Lass mich erkennen, wo ich bin.